Ja, also nochmal herzlich willkommen und ja, schön euch alle zu sehen. Mein Name ist Mirko, ich bin Teil des Teams Kultur und Entwicklung bei Upstalsboom und ja, freue mich, euch durch die nächste Stunde begleiten zu dürfen beim heutigen Online-Impuls zusammen mit Bodo. Das Thema heute ist, wieso es nicht immer hilfreich ist, sich für andere stark zu machen. Und dazu ja, hat Bodo einige Gedanken mitgebracht und wird euch daran teilhaben lassen. Und ich gebe jetzt am Anfang noch mal ganz kurz eine Intro, wie die Stunde ablaufen wird. Also Bodo wird gleich in etwa 30 Minuten darauf verwenden, einen Impuls zum Thema zu geben. Und danach seid ihr dann herzlich dazu eingeladen, zu dem, was ihr ja, gehört habt oder auch zu anderen Gedanken, die ihr dazu habt, Fragen zu stellen. Und dazu nutzt ihr bitte die Handheben-Funktion. Ja, also wir arbeiten ja mit Zoom, da habt ihr unten in der Leiste habt ihr das Feld Reaktionen und dort findet ihr die Funktion Handheben. Es gibt ältere Versionen von Zoom, wo es diese Funktion noch nicht gibt. Wenn das so sein sollte, dann schreibt mir einfach über den persönlichen Chat und dann werde ich eure Frage dann über den Weg einfach mit aufnehmen. Wenn ihr nichts zu sagen habt, dann bitten wir euch, euer Mikrofon stumm zu lassen. Und wenn ihr dann eine Frage habt, werde ich dann jeden Einzelnen persönlich auch aufrufen. Genau. Und rechts oben habt ihr noch die Ansichtsfunktion. Schaltet doch gerne auf Sprecheransicht und dann ist es so komfortabel, wie es eben sein kann. Ja, also ich freue mich sehr. Bodo, ich leite mal über an dich.
Ja, vielen Dank, lieber Mirko, und herzlich willkommen hier in der Runde zum vorletzten Mal vor dem Sommer. Und ich freue mich, dass ihr euch dazugeschaltet habt zu diesem Thema, bei dem ich glaube und auch gehört habe von dem einen oder der anderen, dass das irgendwie noch nicht so ganz nachvollzogen werden konnte, wie jetzt Upstalsboom und wir schreiben, wieso es nicht immer ja hilfreich ist, sich für andere stark zu machen. Wie passt das ins Bild? Wie kann das sein? Ich möchte heute den Impuls anfangen mit einem Text aus einem sehr alten Text, der ist 1300 Jahre alt. Und dieser Text wurde geschrieben vom heiligen Benedikt, der um 400 nach Christi Geburt auf dem Monte Cassino ein Kloster gegründet hat, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, jung und alt, zusammenkamen. Und die Regel hat er geschrieben, damit diese Menschen bestenfalls auf Lebenszeit gut miteinander auskommen. Das heißt, dass Menschen sich selbst und die Gemeinschaft auf eine Art und Weise entwickeln, die dazu führt, eben sich nicht zu spalten, zu zerbrechen. Ja, also dieses Zusammenleben so gut wie möglich zu ermöglichen. Und in diesem Text, der 76 Kapitel umfasst, gibt es ein Kapitel, das Kapitel 69, das heißt eigenmächtige Verteidigung eines Bruders. Ich lese diesen kurzen Abschnitt vor. Man achte darauf, dass im Kloster sich keiner bei irgendeinem Anlass herausnimmt, als Verteidiger oder Beschützer eines anderen Mönches aufzutreten, wären die beiden auch noch so eng durch Blutsverwandtschaft verbunden. Auf keine Weise dürfen sich die Mönche das herausnehmen, weil dies zum Anlass für schlimmste Ärgernisse werden kann. Wer diese Vorschrift übertritt, werde streng in die Schranken gewiesen. Die Frage ist ja, wieso schreibt der heilige Benedikt so etwas? Und ich möchte ein, zwei Erfahrungen, Geschichten aus unserem Unternehmensalltag schildern, die einen Hinweis darauf geben könnten, was an diesem Text dran sein könnte. Die eine Geschichte ist gut 2, 3 Jahre alt. Da schrieb mich eine Mitarbeiterin, die Mitarbeiterin eines Hotels an, die eine Auszubildende dabei beobachtet hat, wie sie von einem Mitarbeiter rund gemacht worden ist. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sie sich das schlecht ertragen konnte. Und sie schrieb mir dann, ja, dass das doch nicht sein kann, dass unsere Philosophie ja hier mit Füßen getreten wird und wir hier vielleicht nur die Spitze des Eisberges sehen und wir dringend darauf hinarbeiten müssen, dass sich das ändert. Und sie hat sich jetzt mit dieser Auszubildenden verbrüdert um hierarchieübergreifend über den Abteilungsleiter hinweg beim Direktor vorzusprechen. Sie schrieb mir das und ich habe dann geantwortet, dass ich das gut nachempfinden kann, aber dass und ich auch ein Freund bin davon, sich für Menschen einzusetzen, aber nicht indem wir uns für sie stark machen, weil wir sie dadurch schwächen. Sie fragte daraufhin, ja, wie kann denn das sein? Ich sagte, ja, wenn du dich für jemanden stark machst, du ihn quasi der Verantwortung beraubst und der Möglichkeit und Chance beraubst, selbst in einer Situation zu wachsen, dann wird dieser Mensch schwächer werden und nicht stärker werden. Eine andere Situation ist auch schon ein paar Jahre her, ich glaube noch weiter zurück. Da gab es eine Veranstaltung zwischen einer Kirche oder Vertretern der Kirche, des Bundestages, der Gewerkschaft und Mitarbeitern von uns. Es wurde der Film Die stille Revolution geschaut. Und dann wurde eine Mitarbeiterin gefragt, eine Auszubildende von uns, ob wir gewerkschaftlich organisiert seien. Und diese Auszubildende sagte, nein, das macht für uns keinen Sinn. Und daraufhin fragte der Gewerkschaftsvertreter, wieso macht das für euch keinen Sinn? Und auch sie sagte, ja, wenn wir der Sinn und Zweck unseres Unternehmens besteht darin, Menschen zu stärken. Aber wenn wir uns für sie stark machen, dann schwächen wir die Menschen. Wieder eine andere Situation, noch gar nicht so lange her. Ich wähnte mich in einem Online-Impuls oder in einem Zoom mit den Mitarbeitern und ich merkte, dass einige Mitarbeiter so ein bisschen rumdrucksten und irgendwie war die Stimmung nicht so gut, aber es wurde nicht darüber gesprochen. Nachdem dieser Zoom zu Ende war, sprach ich einen der Direktoren an mich sprach einer der Direktoren an und sagte, du Bodo, ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen, mit der Entscheidung, die wir beigeführt haben, sind wir so nicht in Ordnung, das passt uns nicht in den Kram. Und da sagte ich zu ihm, okay, hör auf hier zu sprechen, ich möchte keinen Klassensprecher haben, das ist der Grund für das größte Ärgernis. Ich habe dann daraufhin in dem nächsten Treffen in die Runde gefragt, was das Problem sei und wer davon betroffen sei und wer etwas dazu sagen möchte. Und siehe da, von den ganzen Verantwortlichen waren es nur zwei, die für sich ein Thema hatten, aber letztendlich die gesamte Gruppe vorgeschoben haben, ja, auch dieses Problem zu haben. Das zeigt schon, dass immer dann, wenn jemand sich versucht, für jemand anderen stark zu machen, dass das erstmal ganz unterschiedliche Motive haben kann. Eigene Motive, persönliche Motive. Und das ist auch das, worauf hier in der Regel angesprochen wird, dass wenn ich persönlich Themen habe und mich dann für eine Gruppe einsetze gegenüber jemand anderem, ich letztendlich eine ganze Gruppe für meine Interessen instrumentalisiere. Und das natürlich ohne das Wissen aller Beteiligten zu schlimmem Ärger führt. Aber eine noch viel einprägsamere Geschichte, wenn es darum geht, sich nicht für Menschen stark zu machen, sondern die Menschen dabei zu unterstützen, selbst stark zu werden, ist eine Geschichte, die mir im Rahmen unserer Ausbildung zur Logotherapie offenbar geworden ist. Die Geschichte handelt von einem Menschen, der keine Arme mehr hat. Und dieser Mensch, der war in einem Seminar und konnte völlig eigenständig alles, was ihm aufgetragen wurde, die ganzen Aufgaben, also letztendlich sein gesamtes Leben vollkommen eigenständig gestalten, ohne dass er ja sich von anderen helfen lassen musste. Das war überhaupt gar nicht nötig. Und die Teilnehmer dieses Kurses waren natürlich sehr daran interessiert, wie kann das sein? Wie kann dieser Mensch ohne Arme so eigenständig und unabhängig sein von all den anderen Menschen, die ihn umgeben? Und sie fragten nach, wie denn das sein kann, dass er alles von der Bedienung des Laptops, des Handys, Essen, Trinken, alles komplett ohne Unterstützung umsetzen konnte. Und er sagte, das ist relativ einfach. Irgendwann, als ich noch ein kleiner Junge war, kam meine Mutter ins Schlafzimmer, warf mir meine Klamotten hin, und sagte, sieh zu, wie du zurechtkommst. Ich habe daraufhin sehr lange gebraucht und es war sehr anstrengend, bis ich mich mit dieser Situation selbstständig zurechtgefunden habe und gelernt hatte, mir selbst zu helfen. Ich hörte meine Mutter währenddessen weinen, weil sie es nicht ertragen konnte, ihren Sohn dabei zu beobachten, wie er sich abquält, wie er scheitert, wie er sich da durchbeißt und durchdrängt, aber es dann doch letztendlich schafft, ja, sich in die Klamotten zu zwängen und über die Übung die Fähigkeit zu entwickeln, eigenständig sich in den Alltag hineinzuleben. Und er sagte, wenn meine Mutter mir das nicht ermöglicht hätte, wenn meine Mutter es nicht verstanden hätte, loszulassen, wenn meine Mutter mir nicht die Klamotten hingeworfen hätte und mich dazu aufgefordert hätte, alles dafür zu tun, hier selbst zurechtzukommen, dann würde ich heute am Rockzipfel eines jeden Einzelnen hier im Kursraum hängen. Und vielleicht die letzte Geschichte dazu, wenn ich an die Pandemie denke, die ja nun sich langsam dem Ende zuneigt und ich die Menschen beobachte oder beobachten durfte, wie sie mit den damit einhergehenden Restriktionen umgegangen ist, dann durfte ich Menschen erleben, die Verantwortung übernommen haben, das heißt Antworten gegeben haben auf die Frage, ja, die ihnen das Leben jetzt gerade stellt, wozu sie nicht in der Lage gewesen wäre, wenn es bisher immer andere Menschen gewesen wären, die für sie die Antworten gegeben hätten, wie sie jetzt was in welcher Situation zu tun hätten. Und das steckt ein Stück weit hinter dieser Aussage, dass wir immer sehr wohl überlegen müssen, was ist denn der Zeitpunkt und wer sind die Menschen, für die wir uns stark machen? Und was sind die Menschen, denen wir besser dabei helfen sollten, für sich zu lernen, für sich selbst einzustehen und sich selbst zu stärken? Das eine ist der bequemere Weg, aber auch der Weg, der eine Gemeinschaft spaltet. Wir haben bei uns den Wert, Offenheit, Loyalität, mit Menschen sprechen, anstatt über sie zu reden. Und immer dann, wenn ich mich durch jemanden vor den Karren spannen lasse, dann verbirgt das das Risiko, dass die Gemeinschaft dadurch gespalten wird. Ich persönlich habe das für mich so, in dem Moment, wo in mir das Gefühl entsteht, jemandem helfen zu müssen, der unter normalen Umständen keiner Hilfe bedarf, also in der westlichen Welt, also im normalen Alltag, ich spreche jetzt nicht von den Kindern in Afrika, ja, denen wir mit unserer Unterstützung Hilfe zur Selbsthilfe leisten können, sondern ich einen Kollegen oder einen Mitarbeiter sehe, der in mir dieses Gefühl auslässt, jetzt ihn besonders behandeln zu müssen oder aber mich für ihn stark machen zu müssen, dann habe ich gelernt, dass meine Alarmglocken losgehen, weil das dann der Grund dafür sein kann, dass großes Übel entsteht. Es gibt Menschen, die wollen Probleme lösen, und es gibt Menschen, die wollen Probleme nutzen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Menschen, die eher Probleme nutzen wollen, für sich vielleicht, um Anerkennung zu bekommen, dazu neigen, andere Menschen darum zu bemühen, sich für sie stark zu machen. Und das ist so eine Erfahrung, die sich eigentlich immer wieder bestätigt hat. Ich will sie nicht pauschal setzen, aber eine Erfahrung, die ich immer wieder machen durfte, wenn da Menschen in einem Team waren, die mir das Gefühl der Hilflosigkeit vermittelt haben, dieser Unselbstständigkeit, dieser Schwäche vermittelt haben, dass in dem Moment, wo ich mich für diese Menschen stark gemacht habe, gegenüber anderen und Partei ergriffen habe, dass er mittelfristig zu Problemen geführt hat. In der Gemeinschaft genauso wie in der Beziehung zwischen den anderen Menschen. Und das ist das, worauf ich in diesem Online-Impuls ein bisschen sensibilisieren möchte, einfach mal zu hinterfragen. Ja, also dieses Gefühl, das in mir entsteht, oder braucht jetzt jemand Hilfe? Wieso ist denn das so? Wieso muss das so sein? Oder besser noch, was kann ich dafür tun, dass er für sich einen Weg aus dieser Situation herausführt? Das, was viele von euch vielleicht kennen und auch anwenden, ist ja das Coaching. Ja, das Coaching ist ja Hilfe zur Selbsthilfe. Und das ist eigentlich das, worum es geht, auch im Umgang mit den vermeintlich Schwachen. Ich nenne bewusst den vermeintlich Schwachen, weil im tiefsten Kern sind sie nicht schwach, sondern sie haben vielleicht Verletzungen und Prägungen erfahren, die dazu führen, dass sie sich schwach fühlen. Und dieser Coaching-Ansatz führt ja letztendlich über das Fragen, die Menschen selbst auf einen Weg, ja, Lösungen zu finden, um sich aus dieser Situation herauszubuxieren. Also herauszutreten aus dieser Opferrolle, ja, hinein in die Eigenverantwortung zu kommen. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die wollen das überhaupt gar nicht. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sich davor sträuben, weil es könnte ja helfen. Ja, es ist also ein tiefer gehendes Problem. Und das sind häufig die Menschen, die ja, sich in dieser Rolle wohlfühlen, weil sie über diese Rolle auch Aufmerksamkeit bekommen, letztendlich das bekommen, von dem sie glauben, dass es ihnen gut tut. Das sind Schutzstrategien, die aus der Verletzung eines Bedürfnisses in der Kindheit heraus entstanden sind. Und sich dessen bewusst zu werden, wer ist denn da vor mir? Wieso ist der so? Was führt dazu, dass er so ist? Und über das Fragen, sich dessen gewahr zu werden und dann zu überlegen, ja, im Gespür für den rechten Augenblick, im Gespür für den Menschen, der mir gegenübersteht, was ist das, was dieser Mensch braucht, um ihn stärker aus dieser Situation heraustreten zu lassen, als er in sie hineingeraten ist. Und wenn ich das Beispiel mit dem Betriebsrat nehme, ich hatte das letzte Woche, da war ich zusammen mit dem Vorstand und den Betriebsräten von Axel Springer. Und auch da habe ich das nochmal so in den Raum gestellt. Ja, also wenn wir es uns zum Ziel setzen, Menschen zu stärken, und zwar Menschen stärken im Sinne von, dass Menschen sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen, dann muss ich mir die Frage stellen, welche Art der Führung führt dazu, dass diese Menschen abends stärker nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Aber nicht nur die Führung, sondern auch ein Betriebsrat, ja, nochmal seine Aufgabe und Arbeit zu überdenken, führt das, was ich tue, dazu, dass die Menschen in meine Abhängigkeit geraten, also eher schwächer werden, vielleicht stärker gegenüber den Arbeitgebern, aber schwächer im Gesamtkontext, oder richte ich meine Arbeit auch als Betriebsrat darauf aus, die Menschen an sich zu stärken? Das ist eigentlich letztendlich das Kernziel, um das es geht, gerade in schwierigen Zeiten, Zeiten wie denen, die wir jetzt erleben, die Menschen darauf vorzubereiten, schwierige Situationen selbst zu meistern. Aber wenn ich nie in eine schwierige Situation hineingeraten bin und diese schwierige Situation auch nicht selbst meistern musste, dann bin ich natürlich im Notfall nicht vorbereitet. Und das ist ein Stück weit die Vorbereitung. Und das ist das, worüber wir uns im Klaren sein sollten, immer dann, wenn wir uns für Menschen stark machen. Also erstens tun wir den Menschen an sich damit keinen Gefallen, weil wir ihnen die Möglichkeit nehmen, sich selbst zu stärken, vielleicht mit unserer Unterstützung. Und auf der anderen Seite gefährden wir damit auch die Gemeinschaft, ja, die wir aufgrund persönlicher Themen ja vielleicht in die Spaltung hineinführen, weil wir uns für jemanden stark machen, für jemanden Partei ergreifen, für den wir unter normalen Umständen uns gar nicht stark machen müssten, sondern nur seiner persönlichen Verletzung ein Stück weit auf den Leim gehen und uns vor den Karren spannen lassen. Ja, ich glaube, um es ganz profan auszudrücken, wenn wir den Menschen in unserem Umfeld die Möglichkeit schenken, im Alltag den kleinen Hindernissen und Belastungen ja selbst Herr zu werden und sie auch zu meistern, dann wirkt sich das sehr positiv auf das psychische, physische und soziale Wohlbefinden aus. Ja, ich fasse also zusammen. Der Impuls hatte den Titel, ja, wieso es nicht immer hilfreich ist, sich für andere stark zu machen. Es macht dann keinen Sinn, sich für andere stark zu machen, wenn wir die berechtigte Chance erkennen, dass wir durch das Fordern dieser Menschen die Menschen selbst dazu befähigen, sich in Zukunft besser behaupten zu können. Es macht dann keinen Sinn, sich für andere Menschen einzusetzen oder als Führungskraft jemanden vorsprechen zu lassen, der sich für andere einsetzt, wenn wir das Gefühl haben, dass er nicht wirklich für alle spricht, sondern nur für sich und die anderen vorschiebt, ja, um seine Position zu stärken. Es geht also letztendlich immer darum, mit Menschen zu sprechen, ja, anstatt über sie zu reden, egal ob im Guten oder im Schlechten, sondern immer den unmittelbaren Draht zu suchen, Offenheit zu forcieren, Offenheit zu fördern, die Menschen zu ermutigen, darüber zu sprechen, was sie letztendlich ja, belastet und womit sie zurechtkommen müssen. Ja, so viel vielleicht als Impuls. Der Impuls ist nicht ganz so lang wie sonst auch, weil ich natürlich Raum geben möchte für Fragen und aus diesen Fragen heraus ja häufig noch ja, gute Gedanken entstehen, auch vielleicht Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ähnliche Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr selbst gemerkt habt, Mensch, da setze ich mich jetzt so sehr für diesen Menschen ein, aber irgendwie wird das alles viel schlimmer zum Beispiel. Oder das Team, da ist die Stimmung schlecht, weil dort jemand Partei ergreift für andere auch.
Okay. Ja, wunderbar, Bodo, vielen Dank. Dann starten wir doch direkt mit der ersten Frage und Katja, du darfst, wenn du magst.
Hallo, grüßt euch aus Dresden. Erstmal vielen Dank für den Impuls, das passt natürlich wieder mal wie die Faust aufs Auge. Aus Erfahrung heraus möchte ich sagen, dass ich auch zu den Menschen gehört habe, oder gehört habe, die immer gerne geholfen haben, ohne dass sie darum gebeten wurden. Also es ist immer günstig, egal zu wem oder wen es betrifft, nicht bloß für mich als Führungsposition, sondern auch in der Familie. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich um Hilfe gebeten werde, dann helfe ich. Und nicht. Es fällt mir sehr schwer, muss ich zugeben. Gerade weil ich ja auch in so einem helfenden Beruf bin. Ja, mit den Mitarbeitern habe ich das jetzt auch das letzte, naja, ich würde sagen, das letzte halbe Jahr begonnen. Und so seit 4 Wochen, lieber Mirko, treiben wir das ganz schön intensiv in unserer Dienstberatung. Ich habe meine Fragestellung heute geändert und ich weiß nicht, ob es günstig war, lieber Bürger. Ist die Welt wieder mal zusammengebrochen? Aber es war, also es ist sehr schön, wenn wir in der Dienstberatung mit so unserem Ritual anfangen, waren heute Sachen auf dem Tisch, wo wir alle, also es gibt keine Ratschläge, sondern es gibt eine wertschätzende Antwort im Sinne von, also ich sage jetzt mal pro forma, du schaffst das schon, ja? Aber das sind natürlich andere Wortformulierungen und das ist total schön. Also das ist, also ich kann allen nur sagen, das ist ganz Tolles und ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also eigentlich wollte ich das sagen, dass das, ich habe keine Frage, ich finde das wieder hervorragend.
Okay, Katja, ganz, ganz lieben Dank. Aber du hast da ein paar sehr wichtige Aspekte mit eingegeben, weil dieses Aushalten hast du gesagt. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wie gelingt es uns selbst, das auszuhalten? Ja, also das Elend mit anzusehen. Und ich versuche mir die Mutter vorzustellen, dieses Sohnes, der keine Arme hat und sich quält, ja, über Wochen quält, irgendwie zurechtzukommen. Und da könnte man doch fast zu der Meinung kommen, das hat doch mit Liebe nichts zu tun. Ja, aber ich glaube, dass genau das die Liebe ist, die wir den Menschen entgegenbringen können. Nostraljew hat einmal gesagt, einen Menschen zu lieben bedeutet, ihn so zu sehen, wie Gott ihn geschaffen hat. Und das bedeutet nicht nur mit seinen Stärken, sondern vor allen Dingen auch mit seinen Schwächen. Und in dem Moment, wo ich den Menschen in seiner Einzigartigkeit annehme und nicht versuche, ihn anzupassen, gerade in der Leistungsgesellschaft geht es häufig um Leistung, in dem Moment, wo ich ihn als einzigartiges Wesen betrachte, fühlt er sich zugehörig. Und das ist das, was du gerade gesagt hast im Ritual. Ja, während das sich für jemanden stark machen, weil er vielleicht Schwächen hat und ich gebe der Schwäche damit die Aufmerksamkeit und treibe damit die Spaltung voran, ist das Aushalten der Schwäche und ja, das Annehmen der Schwäche in dem Moment ein ganz wesentlicher Bestandteil dafür, dass der Mensch ja sich in diesem Moment bedingungslos zugehörig fühlt. Und erst in dem Moment fangen die Menschen an, wirklich an zu wachsen. Ja. Also das hast du, also wirklich dieses Aushalten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das Spannende ist auch, was du auch gerade geschrieben hast, die Frage, die sich jeder stellen kann, ist ja, wieso ist das für mich so schwer auszuhalten? Das ist ja auch eine ganz wunderbare Möglichkeit, sich selbst einmal zu hinterfragen, was löst denn jetzt dieses Bedürfnis, dieses dringende Bedürfnis in mir aus, diesem Menschen helfen zu wollen? Ja, und bei allem, worüber wir sprechen, ist es mir wichtig, auf die Mutter aller Tugenden hinzuweisen, nämlich das rechte Maß. Es geht in diesem Fall mal nicht um Stoik, ja, nein, ja, sondern es geht darum, in dieses Gefühl zu kommen, ja, wo bewege ich mich auf diesem Grad, ja. Also schöner Impuls von dir. Vielen Dank für diese Rückmeldung.
Ich habe es gerade ja auf beiden Linien, also einmal auf Arbeit und einmal privat zu Hause. Also mein Sohn steckt gerade in den Abschlussprüfungen in dieser Leistungsgesellschaft. Und ich durfte ihm gestern natürlich, also ich habe ihm das Angebot gemacht, ihm nochmal einen Impuls zu geben und er hat es angenommen. Und er ist wirklich bestärkt dann sozusagen, also wir haben intuitives Bogenschießen für die Deutschprüfung heute gemacht. Und es hat ihm richtig gut getan. Also er war dann Gott sei Dank wieder 1,90 Meter und nicht mehr nur 1,50 Meter.
Schön, super. Sehr schön, ja schön.
Danke, Katja, dass du uns
aber da reißt einem so richtig das Herz raus, gerade bei den eigenen Kindern. Das ist,
ja. Oh. Ja, vielen Dank, Katja.
Danke.
Dann machen wir weiter mit Roger. Ich erinnere mich.
Danke. Bodo. Jetzt fühle ich mich heute total erwischt, aber so richtig erwischt. Situation von heute, meine Mutter kann das sehr gut in mir auslösen, dass ich mich für sie sehr stark mache. Für sie anrufen im Krankenhaus, wie sie irgendwo hinfahren. Und jetzt war es heute so, dass mein Papa gefallen ist und musste auch ins Krankenhaus. Und sie musste in ein Krankenhaus, das wirklich unmittelbar am Bahnhof ist. Sie musste also nur zwei Stationen fahren. Und normalerweise fahre ich sie dann auch hin und bin der liebe Sohn. Ich hätte nicht mit ins Krankenhaus gedurft. Ich hätte vor der Tür stehen bleiben müssen, weil nur eine Person rein darf. Also alles ziemlicher Unsinn. Und ich habe es heute geschafft, aber eher so aus einem egoistischen Grund, weil ich hätte den Impuls heute verpasst und das wollte ich nicht, ihr zu sagen, Mama, komm, du schaffst das, das sind zwei Stationen mit der Bahn, ich darf eh nicht mit rein, grüß den Papa, ich komme die Tage. Jetzt kommt meine Frage, dieses verdammte schlechte Gewissen habe ich dennoch, obwohl ich gerade sehe, sie hat es geschafft, mit dem Zug zu fahren, sich selber eine Fahrkarte zu ziehen, alles, was sie sonst für unmöglich gehalten hätte. Aber Bodo, was ist dieses schlechte Gewissen, was ist das und wie kriege ich das weg, wie kann ich damit umgehen?
Das ist in jedem Fall nicht der erwachsene Roger, sondern das ist der kleine Roger in dir, der sich da zu Wort meldet. Das ist durchaus möglich, dass es sich bei diesem Gefühl als Folge einer Schutzstrategie handelt, ja, die du aufgrund irgendwelcher Verletzungen, die jeder von uns als Kind erfährt, angewendet hast. Ja, also du entwickelst ja irgendwo Glaubenssätze. Ja, wenn Kinder das Gefühl entwickeln, sie sind eine Last, oder wenn Kinder das Gefühl entwickeln, sie genügen nicht, ja, was ja überhaupt gar nicht so sein muss, sondern das ist einfach ein Glaubenssatz, der entsteht, weil Eltern sich verhalten, vielleicht mit einer ganz anderen Absicht. Ja, also an anderer Stelle der Unterschied zum Beispiel zwischen Versorgung und Fürsorge, ja, das war so mein Thema immer. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich die Kinder versorge, dann reicht das vollkommen aus. Ja, wenn ich dafür sorge, dass Essen auf den Tisch kommt quasi oder es organisiere, noch gar nicht mal selbst tue. Das ist Versorgen. Aber wenn ich die Kinder nur versorge, dann kann in den Kindern das Gefühl entstehen, ich bin es nicht wert, dass mein Vater sich selbst darum kümmert, sondern irgendjemand holt, der sich um die Kinder kümmert. Und schon ist das Verletzung nach Verbundenheit und Anerkennung da. Und dann versuche ich Schutzstrategien, alles dafür zu tun, um Anerkennung zu bekommen oder um Bindung zu bekommen. Und es kann natürlich sein, dass so etwas in deiner Vergangenheit Verhaltensweisen deiner Eltern dazu geführt haben, dass in dir ein Grundbedürfnis dort gestört wurde. Und dass dieses Grundbedürfnis, dass das jetzt diese Gefühle in dir auslöst. Ich möchte da ein Buch tatsächlich empfehlen, das wirklich ein Bestseller geworden ist von Stefanie Stahl. Dein inneres Kind muss Freiheit finden. Also da gibt es auch ein Arbeitsbuch hier. Das innere Kind in dir muss Heimat finden. Das ist das Arbeitsbuch dazu. Und das hilft dabei, vielleicht mal dem auf die Schliche zu kommen. Kennst du das?
Ich habe es im Regal stehen, aber ich müsste es lesen.
Ja, also das ist so ein Hinweis von mir. Also da ist das Thema des verletzten Kindes. Und sie hat es sehr schön beschrieben, welche Schutzstrategien sich ein Mensch letztendlich aneignet, um aus dieser für ihn misslichen Situation herauszukommen. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, wenn ich meiner Mama nicht helfe, meldet sich das Gewissen, da meldet sich der kleine Roger von damals und sagt, das darfst du aber nicht.
Ich gehe gleich mal das Buch suchen. Vielen Dank.
Okay, vielen Dank. Roy, gerne.
Ja, danke. Herzlichen Dank auch. Du guckst so irritiert, Mirko?
Nee, jetzt hört mich. Ja? Ja, alles wunderbar.
Es hörte sich so an, als ob du mir nicht...
Ich war konzentriert, nein, Roy. Ich war
wunderbar. Nein, ganz herzlichen Dank, Bodo. Also ich war im ersten Moment, wo ich den Titel gelesen habe, auch etwas irritiert über den Impuls heute. Aber du hast mich jetzt dann doch wieder zurückgeholt und habe alles sehr gut verstanden. Meine Frage ist die... Das Problem fängt ja oft schon in der Schule an, weil unsere Kinder ja in der Schule sehr selten gestärkt werden, sondern sie werden, ich sag mal ganz böse, dressiert, auswendig zu lernen und diesen auswendig gelernten Stoff irgendwie zu Papier zu bringen oder in den Unterricht einzubringen, aber sie werden nicht gestärkt. Ja, und das sind dann die Menschen, die dann zu uns ins Unternehmen kommen und das gar nicht gelernt haben, sich selber stark zu machen für eine Sache. Also, und ich erlebe das auch immer wieder von Mitarbeitenden, die sagen, Sie sind doch der Chef, Sie müssen sich doch drum kümmern und gar nicht selber stark werden wollen oder gar nicht selber sich da auch für irgendeine Sache stark machen. Habe das aber auch an anderer Stelle erlebt, wenn man sie dann doch mal machen lässt und sagt, kümmere dich mal selber drum oder überleg doch mal selber, was eine Lösung wäre, dass sie dann ganz anders da rausgehen aus so einer Situation. Ja, aber das ist, glaube ich, insgesamt schon sehr schwierig, weil eben leider unsere Gesellschaft schon in der Schule falsch anfängt.
Ja, also was wir ja erleben, nicht mehr so stark wie vorher, ist ja eine Normierung. Also es geht, da ist der Mensch, da ist die Idee und die Norm wichtiger als der Mensch. Und der Mensch passt sich an und darüber geht die Einzigartigkeit des Menschen letztendlich verloren. Also Persönlichkeit, Personal, das Individuelle, was durchklingt, ja, das verstummt dann irgendwann in der Schule, weil es nur noch darum geht, vergleichbar zu sein und gute Noten irgendwie zu bekommen. Also es muss messbar sein, das Ganze. Und wir können uns mal ein ganz einfaches Bild nehmen, das erleben wir in der Natur, und ich glaube, das weiß, hat jeder von uns schon gehört, dass immer dann, wenn Monokulturen entstehen, ja, die sind anfällig, die gehen irgendwann kaputt. Ja, also mit sinkender und reduzierter Vielfalt sinkt auch die Widerstandsfähigkeit letztendlich, die Resilienz, ja, die Möglichkeit, sich widrigen Umständen etwas entgegenzusetzen. Und je mehr wir diesen kleinen Wesen, je mehr wir diese kleinen Wesen der Einzigartigkeit berauben, desto anfälliger werden sie für alles, was nicht vorhergesehen ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, einfach, auch gerade wenn ich an die Schule denke, Chancen zu nutzen, um die Stärke unserer Kinder weiter zu fördern. Also die letzten anderthalb Jahre war so eine Chance. Ja, das war natürlich eine Wahnsinnsbelastung, vor allen Dingen auch für viele. Aber wenn ich mir überlege, wenn ich auf unsere drei Kinder schaue und ich schaue, welche Fähigkeiten sie innerhalb dieser Zeit entwickelt haben, wie eigenständig sie geworden sind. Unsere Tochter, die mit 12 angefangen hat zu kochen, ihre kleinen Geschwister mit zu versorgen. Und ich kenne das tatsächlich aus Afrika, wo dann schon 6-Jährige den Auftrag haben, ja, für weitere Geschwister zu sorgen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber letztendlich über die Anforderung die das Leben an sie stellt, sie als Mensch wachsen, dann sollten wir uns, glaube ich, immer wieder überlegen, wo haben wir als Eltern die Möglichkeit, unseren Kindern Gelegenheiten zu geben, an denen sie wachsen können. Das, was ich erlebe, ist, dass wir das zum Teil selbst forcieren. Wenn ich ich wohne 200, 300 Meter von einer Grundschule entfernt und wenn ich mit dem Hund das zweite Mal gehe, dann sehe ich dort sogenannte Drop-off-Zonen, ja, wo die Eltern ihre Kinder absetzen. Also die Eltern entweder aus Bequemlichkeit oder weil sie Angst davor haben, dass den Kindern etwas passieren könnte, den Kindern es nicht einmal mehr zutrauen, zur Schule zu gehen. Ja, also das steht und fällt schon mit dem, was wir unseren Kindern zutrauen. Und das ist das, was wir der Systematik und Vorgehensweise innerhalb einer Schule entgegensetzen können, nämlich zu versuchen, unseren Kindern in der Zeit, in der sie sich nicht in der Schule bewegen, unglaublich viel zuzutrauen, zuzumuten und sie dabei ja begleiten, maximal extreme Herausforderungen zu meistern, die Dinge selbst zu lösen, auch mal eine schlechte Erfahrung zu machen und nicht die Kinder vor allem beschützen zu wollen, was das Leben ihnen entgegenbringt. Und das erlebe ich leider. Und das ist das, was wir als Elternteil tun können. Wir werden keine Systeme revolutionieren, sondern das, was wir tun können, ist unser Verhalten entwickeln im Umgang mit den Kindern. Und das bedeutet für mich, nicht zu versuchen, die Kinder vor allem zu schützen, was das Leben an Risiken bereithält, sondern sie tatsächlich reinrasseln zu lassen. Ja, also ich sage ganz gerne, ein Kind, das nicht mindestens einmal die Woche blutige Knie hat, hat keine Kindheit gehabt. Ja, die müssen Dreck essen dürfen, die müssen vom Baum fallen dürfen, die müssen einfach sich durch die Probleme der Kindheit selbst durchboxen. Und das ist das, was wir als Elternteil tun können. Das wäre so mein brennendes Plädoyer dafür, weil ich erlebe so häufig, dass Eltern, also der Schatten der Eltern den Kindern die Sonne zum Wachsen nimmt. Das ist so ein bisschen das Bild, ja, dass die Eltern sich selbst wenig zutrauen, Angst haben, tiefe Angst, Ängste in sich spüren, wenig Selbstvertrauen haben und das projizieren auf die Kleinen. Ja, in der Kirche nennt man das, glaube ich, Erbsünde oder sowas. Ja, also da reproduziert sich das dann alles. Und ich denke, das ist wichtig, sich davor zu bewahren. Und dieses Thema, wieso es nicht hilfreich ist, sich immer für Menschen stark zu machen, ist gerade bei den Kindern ein ganz wunderbares Beispiel. Ich kann mich hinsetzen und mit den Kindern Schularbeiten machen, ja, aber in dem Moment, wo der Anteil dessen viel größer ist, was ich mache, als das, was das Kind macht, dann steht das Kind vielleicht im Unterricht gut da, mit einer Note, aber wenn es drauf ankommt, fällt es auf die Nase.
Okay, dann haben wir die nächste Frage von Stefan.
Ja, vielen Dank. Ich kann damit sehr, sehr viel anfangen, glaube auch schon in der Richtung viel gelernt zu haben. Ich selber bin Intensivpfleger und natürlich kommt es da auch ab und zu mal vor, dass man sich für den intubierten, beatmeten, nicht sprechenden Menschen temporär einsetzen muss. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, dürfen die Angehörigen jetzt reinkommen oder nicht? Das ist ja immer eine Gratwanderung und ich glaube, die Frage kann nur im Einzelfall geklärt werden. Nichtsdestotrotz, gibt es hier irgendetwas, was meine Selbstreflexion in dem Moment unterstützen könnte? Versuche ich jetzt hier nicht ein Schema aufrechtzuerhalten, mit dem ich mich versuche selbst zu inszenieren, nach dem Motto, ich habe euch doch immer gesagt? Oder gibt es etwas, wo ich sage, okay, in dem Fall ist es gerechtfertigt und in dem anderen Fall nicht? Es ist halt schwierig, finde ich. Und vielleicht kann es hier noch eine Unterstützung geben, den Einzelfall zu reflektieren in diesem Punkt. Danke.
Zunächst einmal ist mir ganz wichtig, wo du deinen Berufsstand hier in dieser Runde teilst. Ich habe noch nicht so viele Intensivpfleger persönlich gesprochen in den letzten Monaten und nutze das jetzt einfach mal als Möglichkeit, Danke zu sagen für all das, was ihr so in den letzten Monaten dort auf euch genommen habt, wie ihr dort euch eingesetzt habt. Das ist mir jetzt einfach gerade wichtig, weil ich habe, wie gesagt, nicht so viele Intensivpfleger in der Vergangenheit, in den letzten Monaten begegnen dürfen. Also stellvertretend für alle sage ich einfach mal von ganzem Herzen Danke, lieber Stefan. Ja, zu deiner Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich versuche das mal, die Frage zu wiederholen, ob ich sie richtig verstanden habe. Es geht dir darum zu unterscheiden, welche der Betroffenen in dem Fall durch dich die Möglichkeit erfährt, ja, dort nochmal hinein, also nochmal einen Besuch ermöglicht zu bekommen und wer nicht. Ist das richtig?
Es geht um die Frage, wie kann ich bei mir erkennen?
Ja.
Setze ich mich jetzt gerechtfertigt für diese Person ein oder ist es ein Einsatz, um mich zu inszenieren? Also gar nicht
ja.
konkret bei dem Patienten selber, sondern was treibt mich an?
Ja, das ist etwas sehr Spannendes. Da will ich dir eine Aussage sagen, die mir dabei hilft, immer mal wieder zu reflektieren. Und zwar immer, wenn es anstrengend wird, ist das Ego im Spiel. Also wenn ich das Gefühl habe, wenn ich mich selbst inszeniere, ich kann das jetzt so übertragen, diese Selbstinszenierung auf mich selbst und meine Eigenschaft auch als Vortragsredner in den letzten Jahren. Ja, wenn ich gemerkt habe, das Motiv, das unbewusste Motiv, der kleine Bodo in mir, ja, der schreit nach Anerkennung, dann lasse ich mich für einen Vortrag nach Vietnam fliegen, halte dort 1,5 Stunden Vortrag, komme zurück, bin total im Arsch, habe was völlig Unsinniges getan und merke, okay, das ist vielleicht nicht die klare Quelle, aus der ich geschöpft habe. Ja, also die Frage ist immer, aus welcher Quelle schöpfe ich? Aus der trüben Quelle oder aus der klaren Quelle? Aus der Quelle meines falschen Ichs, des Egos oder aus der Quelle meines Selbst? Und immer wenn ich aus meinem Selbst heraus schöpfe, ich also mit mir in Verbindung bin, mit meinem wahren Kern im Einklang bin, dann kostet mich das, was ich tue, eigentlich keine Energie. Dann bin ich bei mir und dann bin ich im Flow und dann läuft es. Aber wenn ich dann meinem Ego auf den Leim gehe, also ich mich inszeniere, das ist ja gar nicht bewusst, das werde ich früher oder später merken, wenn ich immer müder und immer erschöpfter werde. Also wenn ich mich zu sehr verausgabe, um Anerkennung zu bekommen, also das rechte Maß aus den Augen verliere, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass ich einfach aus meinem Ego schöpfe. Also das Thema Inszenierung ist. Also vielleicht dieses Verhalten als Schutzstrategie aus einer früheren Verletzung heraus entsteht. Und du kannst ja das herausfinden, indem du auch immer mal wieder dich zurücknimmst, in die Stille gehst und dich fragst, nachdem du etwas getan hast, wie geht's dir jetzt? Bin ich in meiner Kraft oder bin ich nicht in meiner Kraft? In dem Zusammenhang vergleiche ich auch gerne oder unterscheide ich gerne zwischen echter Freude und Vergnügen. Ist vielleicht ein anderes Thema, aber ähnlich. Wenn ich etwas tue, was mir richtig viel Spaß macht, also ein leckeres Essen zum Beispiel, die Weihnachtsgans, und ich hau so richtig rein und ich habe während des Essens mächtig viel Spaß, aber im Anschluss daran ein schlechtes Gewissen, dann spreche ich von Vergnügen und das ist dann doch eher etwas, was auf ja, irgendwas Unbefriedigtes in mir schließen lässt. Wenn ich aber etwas tue, was mir während ich es tue, mächtig viel Spaß macht, und nachdem ich es beendet habe, die Freude immer noch da ist, ich immer noch in meiner Kraft bin, dann schöpfe ich aus meiner ureigenen Quelle. Das fällt mir so ein Stück weit dazu ein. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber das wären so meine Gedanken und Erfahrungen dazu.
Ja, vielen Dank. Das hilft mir sehr viel weiter. Danke.
Super. Dankeschön. Stefanie, gerne.
Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen sortieren, weil meine ersten Gedanken haben sich so auf das, was der Roger gesagt hat, bezogen. Wieso es nicht immer hilfreich ist, sich für andere stark zu machen, ist so eine spannende Frage. Deshalb habe ich mich angemeldet und ich finde, es ist so wichtig, erstmal zu gucken, Verantwortung zu sortieren. Also was ist wirklich meine Verantwortung und was die von anderen? Und ich bewege mich da in einem wilden Umfeld. Ich war auch einen alten Vater, der Sonntag gestürzt ist. Und da kann ich nicht sagen, Papa, jetzt schau mal, dass du alleine aufstehst. Da hat eine Pflegekraft, die hätte den gar nicht alleine hochbekommen. Also da muss ich organisieren und da sein. Und gleichzeitig aber auch gucken, wo nehme ich mich dann wieder raus? Also welche Bedürfnisse sind da? Welche Werte stecken vielleicht auch dahinter? Wo ist echte Not? Ja, wo ist echte Not, sodass ich helfen muss? Und gleichzeitig bin ich Personalentwicklerin für Führungskräfte einer Landeshauptstadt. Wir organisieren gerade ein Großevent und da stelle ich oft fest, die kommen gerne aus so einer Mach-mal-Haltung. Ja, mach mal. Und wenn wir entwickeln, laden wir eigentlich, was heißt eigentlich, wir laden ein, sich selber zu reflektieren und auch Eigenverantwortung zu übernehmen, weil als Personalentwicklerin stelle ich mir eh die Frage, kann ich überhaupt andere Menschen entwickeln oder kann ich nur einladen, sie anzuregen, sich zu entwickeln vor dem Hintergrund eines bestimmten Wertesystems. Und der dritte Gedanke, den ich dazu habe, ist meine 3,5-jährige Enkelin, die braucht Hilfe, ja, noch bei manchen Dingen, ja, um auch, was weiß ich, sie im Straßenverkehr zu schützen. Aber Socken anziehen kann sie schon alleine. Ist aber auch interessant zu beobachten, wenn ich ihr dann nicht helfe, wenn sie bei mir ist, ne? Also die probiert es mit allen möglichen Strategien. Und so sind es drei unterschiedliche Felder, in denen ich mich bewege. Und jedes Mal brauchst du ein anderes Verhalten. Bei meinem Vater ist es so, dass es mich schon noch erfüllt, wenn ich ihm ein bisschen was zurückgeben kann von dem, was wir als, wir sind drei Geschwister, bekommen haben. Also das ist definitiv auch ein Motiv und ein Antrieb. Aber es gelingt mir da auch, ich manage unsere Daddy Care Company, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und es gelingt mir durchaus auch gut, dann Aufgaben zu delegieren, wo erstmal der Impuls da ist, ich muss das machen. Und was eben diese anderen Felder angeht, also ich finde, es geht jedes Mal neu zu schauen und das, was eben von Bodo zur Energie gesagt hat, das ist auch mein Maß. Ja, also wie gehe ich voraus, wenn ich leer werde, wenn ich erschöpft bin bei all diesen Aufgaben und es sind gerade richtig viele, auch wegen dem Großevent nächste Woche, dann bin ich ja für niemanden von all denen mehr hilfreich und am wenigsten mir selber. Und ich mach mir da viele Gedanken und dann möchte ich eine letzte Situation teilen, die dann auch meine Frage anschließt. Ich war jetzt ein paar Tage alleine in Urlaub, Urlaub von allem und von allem. Das tut mir gut, das gibt mir Energie. Und dann bin ich einem Kumpel auf den Leim gegangen, der dann hörte, dass da schöne Sonne ist auf Mallorca. Ach, ich komme auch. Und ich war eh gerade im Süden, kannst du mich vom Flughafen abholen? Ja, habe ich gemacht. Ah, ich habe noch kein Zimmer. Okay, kannst eine Nacht bei mir bleiben? Am nächsten Tag hat er einen wehen Arm gehabt, dann habe ich ihn zum Arzt gefahren, dann blieb er noch eine Nacht und dann habe ich gemerkt, jetzt gilt es Grenzen zu setzen. Und ich habe gesagt, du, ich bin jetzt noch 2 Nächte hier, ich bitte dich jetzt, dich selber um deine Übernachtung zu kümmern. Und er sagt er zu mir, ja, das mache ich jetzt auch, ich fühle mich eh nicht so wohl. Sag ich, ja, das ist auch richtig, weil ich mache Urlaub von allen und von allem, ich treffe dich gerne. Aber im ersten Moment hatte ich natürlich schon ein schlechtes Gefühl. Das ist ein guter Freund von mir, ein Kumpel und ein Seelenweggefährte, wie auch immer. Aber trotz all dieser Klarheit dann da so reinzurutschen. Also was kann ich denn machen, dass ich das früher merke? Also ich könnte jetzt plump sagen, da habt mir 2 bis 3 Tage meiner 9 Nächte, die ich da wunderschön verbracht habe, ein bisschen Energie geraubt. Und ich habe es trotzdem kommuniziert, aber ich musste ihn wirklich fast aus dem Zimmer stoßen. Was kann ich denn da machen, dass ich das früher merke? Ja, wenn ich schon eigentlich weiß, wie es gehen könnte.
Also vielen Dank erstmal für die unterschiedlichen Szenarien, die ich sehr schön finde, gerade das auch nochmal in den Kontext Verantwortung zu setzen. Denn es geht ja letztendlich genau darum, aus der Abhängigkeit heraus in die Verantwortung zu kommen. Für alle Beteiligten. Ja, es geht letztendlich um Verantwortung. Und dann ist die Frage, ja, wie du stellst, was ist meine Verantwortung? Und da komme ich dann tatsächlich wieder zur stoischen Philosophie und die Kernfrage der stoischen Philosophie. Was ist denn das in meiner Macht Stehende? Und das in meiner Macht Stehende ist nicht das Verhalten anderer Menschen, sondern nur mein eigenes, meine eigene Entscheidung und mein eigenes Verhalten. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst, dessen sollten wir uns immer wieder bewusst werden. Ja, also das allein in meiner Macht Stehende ist meine Entscheidung und mein Verhalten und nicht das Verhalten anderer Menschen. Und ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Wir können Menschen nur inspirieren, einladen und ermutigen. Was dann tatsächlich daraus entsteht, das muss darf, es muss in der Verantwortung des Gegenübers bleiben. Und in dem Moment, wo ich ihm diese Verantwortung abnehme, habe ich schon eine Grenze überschritten. Dann habe ich eine Grenze überschritten, die letztendlich dazu führt, dass ich müde werde oder irgendwas anderes Negatives nach sich zieht. Zu deiner Frage, ich glaube, das Entscheidende ist, das immer wieder zu üben, zu reflektieren und innerlich in sich hinein zu spüren. Und beim leisesten Anflug einer negativen Emotion, das kann ja ganz viel sein, das kann Trauer sein, Wut sein, Zorn sein oder aber auch, das ist jetzt anstrengend für mich. Ja, das ist jetzt anstrengend für mich. Sich dann nochmal wieder zurückzunehmen, zur Frage stellen, okay, was sagt mir das jetzt? Ja, wo ist eine Grenze überschritten? Und dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes über seinen Schatten zu springen, den wir immer mit uns tragen und zu sagen, so, jetzt ist hier, setze ich die Grenze. Also das hat was mit Stille zu tun, das hat was mit in sich hineinhören zu tun. Und ich hatte am Wochenende war ich mit einer Mitarbeiterin unterwegs und da haben wir uns darüber ausgetauscht, wie sehr machen wir unsere Entscheidungen von unserem Bauchgefühl abhängig. Also wie lange muss das Bauchgefühl erstmal auf sich aufmerksam machen, bevor wir dann tatsächlich ins Handeln kommen? Also wie sehr vertrauen wir auf unsere sogenannte innere Stimme? Und das, glaube ich, da haben wir haben darüber gesprochen, dass wir es doch eigentlich mal ausprobieren sollten. Wir sollten also 3 Monate Zeit uns nehmen und für 3 Monate das Projekt starten. Ich höre auf das erste Anzeichen meiner inneren Stimme und handle danach. Und dann gucken, was dann passiert. Aber das ist letztendlich das, worum es geht. Also da der inneren Stimme noch mehr zu vertrauen als dem Gerede anderer Menschen. Oder vielleicht dem Eindruck, ja, den andere Menschen von mir haben können, weil ich etwas nicht tue. Also hat was für mich mit Stille zu tun und damit zu tun, seiner inneren Stimme zu hören, ihr Gehör zu verschaffen und dann auch konsequent zu handeln. Aber das ist ganz persönlich individuell. Ja, das ist so unterschiedlich wie die Situation, die du beschrieben hast, ist auch das immer wieder zu unterfinden.
Okay, vielen Dank für deine Frage.
Danke.
Ja, Nicole, schön, dich wiederzusehen.
Ja, ich bin auch froh, wieder euch mal wiederzusehen und auch
die anderen.
Hallo. Und wir sehen uns hoffentlich bald auch wieder. Ich habe noch 2. Klar. Aber ich würde nochmal zurückkommen auf den Arbeitskontext, weil wir sind auch dabei, ja, uns umzustrukturieren. Wir haben keine Führungskräfte mehr, also keine Führungspositionen mehr. Führungskräfte natürlich schon, weil es gehen Menschen einfach in Führung und sie übernehmen Verantwortung. Und gerade in Bezug auf dieses sehr häufig diskutierte Feel-Good-Management finde ich genau diesen Impuls, er hat einfach so resoniert und ich weiß das und ich wollte trotzdem mal wieder darüber sprechen, eben nicht sich zu sehr für andere stark zu machen. Ist das ein Trugschluss zu sagen, wir wollen Feel-Good, wir brauchen Feel-Good, weil wir haben ja Fachkräftemangel und die Leute dürfen uns nicht weglaufen und dann müssen wir gleich, sind wir in Verantwortung, den Konflikt zu lösen, der irgendwo steht. Und gleichzeitig belassen wir die Komfortzone dann damit da und geben nicht die Chance, Entwicklung jenseits der Komfortzone zu geben. Und ich musste das tatsächlich auch jetzt neu aushalten. Ich habe das die letzten halben Jahre beobachtet, dass Kollegen aufgrund dieser Struktur, dass es nicht die Führungsposition gibt, an die sie verweisen können, zu sagen, löse doch mal mein Problem, ich fühle mich hier überfordert, finde du doch mal die Lösung dafür, das auszuhalten und zu sagen, wenn es Probleme gibt, ich bin für dich da, lass uns sprechen, es gibt ein Coaching, aber wenn sie nicht kommen, dann kommen sie nicht. Und dann müssen sie die Entscheidungen treffen, so schmerzhaft das auch ist, zu sehen, dass sie jetzt gehen und sagen, es ist zu viel, ich muss die Kündigung auf den Tisch legen, aber es ist ihre Entscheidung. Und ich glaube, dass sie im Nachgang, auch wenn es schmerzhaft ist, aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, wenn sie jetzt einen bewussten Weg nochmal weitergehen. Und das ist, vielen Dank dafür erstmal. Und ich wollte einfach nur nochmal teilen, dass das wirklich schwer ist im Fachkräftemangel. Und es muss, glaube ich, trotzdem sein, um Eigenverantwortung wirklich ermöglichen zu können. Sonst ist es immer ein Lorbeerblatt. Oder ein Feigenblatt, sagt man, ne?
Ja. Ja, vielen Dank. Nicole, erstmal freue ich mich, dass wir uns hier an dieser Stelle wiedersehen. Sehr schön. Ich erinnere mich sehr gut an die gemeinsame Zeit im Curriculum. und ich auch die Gespräche, die wir dort hatten. Und das, was du jetzt gerade eingebracht hast, das Thema Feel Good Management oder Corporate Happiness Beauftragter, das Phänomen, was wir vor 7, 8 Jahren hatten, als wir den Titel, die Bezeichnung Corporate Happiness Beauftragter ins Unternehmen getragen haben, unabhängig von der sinnvollen Aufgabe, die dahinter steht, war, dass der Glaube der Mitarbeiter, dass dieser Corporate Happiness Beauftragter jetzt verantwortlich für ihr Wohlbefinden ist. Also sie haben die Verantwortung übertragen. Und das ist ja eigentlich das, was genau das Gegenteil bewirkt. Sie werden immer frustrierter. Wenn ich da nicht in der Selbstermächtigung bin, wenn ich nicht selbstbestimmt, nicht selbst darauf hinarbeiten kann, für mich zu sorgen, mich ins Wohlbefinden zu führen, dann werde ich immer frustrierter werden. Und das ist ja auch etwas, womit wir als Unternehmen sehr lange zu kämpfen hatten auch. Die Menschen glaubten, dass sie zu uns kommen und wir ihre Probleme für sie lösen und wir uns nur in den Armen liegen, uns links küssen, rechts küssen und wir uns alle lieb haben und unseren Namen tanzen. Ja, und dann kommen die Mitarbeiter zu uns und lernen plötzlich, ups, das ist ja ganz schön unbequem hier. Eine andere Unbequemheit, das ist anders unbequem als vielleicht ein harter Job, an dem ich irgendwie buckeln muss, der Schwerstarbeit bedeutet. Aber wenn ich dann plötzlich meine Konflikte dazu aufgefordert werde, meine Konflikte zu lösen, ja, mit den Menschen, mit meinen Kollegen, das ist denkbar unbequem. Und genau das ist das, worum es geht. Entwicklung findet ausschließlich außerhalb der Komfortzone statt. Also ist letztendlich der Gedanke des Feel-Good-Managers, was die Entwicklung des Menschen angeht, extrem kontraproduktiv. Ja, es geht viel mehr darum, die Menschen sich nicht so gut fühlen zu lassen, muss ganz vorsichtig sein, damit sie in die Entwicklung kommen. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, die Menschen zu unterhalten. Und das ist ja auch so ein Trugschluss, den ich häufig auch in Verbindung mit New Work höre. Wir müssen die Menschen unterhalten, wir müssen ihnen ein bequemes Leben geben, wir brauchen noch einen Tennisplatz, wir brauchen noch einen Tischkicker, wir brauchen noch dies, wir brauchen noch jenes. Und da wird der Himmel auf Erden gestaltet. Ja, letztendlich ist das aber ein Prozess, der ins Nirvana führt, weil die Halbwertszeit dieser Bequemlichkeit beträgt 3 Monate. Also wenn ich dort eine Rahmenbedingung dafür schaffe, dass ich mich als Mitarbeiter wohler fühle, weil ich zwischen 10 Müslis auswählen kann, ja, dann währt das Ganze genau 3 Monate und dann bin ich wieder frustriert, weil ich das 12. Müsli brauche. Das ist ja die Situation. Und von daher wäre ich habe mich nie mit viel Good Management beschäftigt, aber nur dem Namen nach, ja, ist das eigentlich eher kontraproduktiv. Und das möchte ich hier unterstreichen. Also macht den Menschen das nicht bequem. Ja, wenn ich meinen Kindern das Leben nur bequem machen würde, dann würden sie mir wahrscheinlich in 40 Jahren noch auf der Tasche hängen. Das will ja keiner.
Okay, ja, danke für deine Frage. Dann haben wir noch eine Frage von Katja.
Also eine Frage nicht, aber ich fand das toll mit dem Bauchgefühl aus Erfahrung heraus, Bodo. Ich mache das schon lange mit dem Bauchgefühl und die Kinder haben ein ganz tolles Bauchgefühl. Die verlernen das. Und ich kann nur allen sagen, wenn man auf das Bauchgefühl hört, trifft man sehr gute Entscheidungen. Und wenn man nicht auf das Bauchgefühl hört, dann kommt das Problem immer wieder, bis man auf den Bauch hört. Das ist meine Erfahrung. Beziehungsweise auch als Führungskraft, weil die Nicole hat gesagt, Fachkräftemangel. Ich dachte auch, das letztes Jahr, wir haben einen Fachkräftemangel. Aber als ich auf meinen Bauch gehört habe und eine klare Entscheidung getroffen habe, hatte ich mehr Bewerbungen bei mir in der Praxis als die letzten Jahre zuvor. Ich habe die Entscheidung getroffen und auf meinen Bauch gehört. Das ist eine ziemlich geniale Sache.
Ja. Vielen Dank, Katja. Ich möchte da noch einen Gedanken aufnehmen und Verbindung auch mit Nicole bringen. Dieses Fachkräftethema habe ich gerade ja aus vorher. Du hast gerade nochmal das ins Spiel gebracht. Ich habe vor kurzem haben wir so eine Gegenüberstellung gemacht und dann frage ich in die Runde entweder oder. Ja, und da geht es auch natürlich um die Anzahl der Mitarbeiter, die für uns da sind, mit denen wir zusammenarbeiten dürften. Und diese Frage, die kann ich mir immer stellen in ganz unterschiedlicher Konstellation. Ich kann zum Beispiel hineinfragen in die Gruppe, starke Menschen oder Handlungsfähigkeit? entscheide dich. Ja, oder starke Kultur oder Handlungsfähigkeit. Ja, und dann für sich das Commitment zu holen, okay, manchmal geht die Handlungsfähigkeit zu Lasten starker Menschen. Manchmal geht die Handlungsfähigkeit zu Lasten der Kultur, weil wir einfach zugunsten der Handlungsfähigkeit Kompromisse eingehen, kurzfristige Vorteile, die langfristig zu Nachteilen führen. Also es gibt so ein ganz pragmatisches Beispiel bei uns in der Hotellerie. Sagen wir mal, Insellage, schwierig, Mitarbeiter zu bekommen. Ein Mitarbeiter nimmt sich unglaublich viel heraus, geht öfters als vielleicht mit dem Team vereinbart eine rauchen. Und der Direktor sträubt sich davor, das zu sanktionieren, weil er sagt, ich habe Angst, dass dieser Mensch auch noch geht, weil ich dann nicht mehr handlungsfähig bin. Und in dem Moment hat er ganz klar sich gegen die Kultur entschieden, gegen die Gemeinschaft und für die Handlungsfähigkeit. Aber die Entscheidung für die kurzfristige Handlungsfähigkeit kann sehr leicht zum Verhängnis für die Kultur oder den starken Menschen werden. Und sich das immer wieder vor Augen zu führen und auch mit dem Team zu besprechen. Was wollen wir? Worum geht es jetzt? Was können wir uns erlauben? Können wir uns zugunsten der Kultur, können wir uns zugunsten der Stärkung des Einzelnen, ja, vorübergehend auf das Risiko fehlender oder eingeschränkter Handlungsfähigkeit einlassen, aber dafür gerade bleiben. Keine Kompromisse eingehen. Bei sich bleiben, sich nicht zu verbiegen. Und das darf ich wirklich sagen. Überall dort, wo die Menschen, die Teamleiter bei uns in den Teams sich gegen die kurzfristige Handlungsfähigkeit entschieden haben, hatten sie über längeren Zeitraum dieses Problem nie wieder. Nie wieder. Und das ist die Angst, die wir so ein bisschen haben, ne? Dass wir zugunsten der Handlungsfähigkeit anfangen, Kompromisse zu machen und dann letztendlich langfristig doch verlieren, weil das für den Einzelnen und die Gemeinschaft nicht gut ist.
Ja, ich sage vielen Dank für die wertvollen Gedanken, die wir miteinander teilen konnten. Wie üblich haben wir etwas überzogen. Das gehört sich so für uns.
Ich würde aber, Mirko...
Und Bodo wird jetzt noch ein paar abschließende Gedanken teilen.
Nein, ich würde diese Frage, das brennt mir einfach gerade. Ich habe ja jetzt diese Entweder-Oder-Situation gestellt bei uns im Hotel. Aber ich würde diese Frage ganz gerne mal Stefan stellen, ja, wie deine Sicht der Dinge dazu ist, weil bei euch steht ja die Handlungsfähigkeit in Bezug auf das Leben eines Menschen. Wie verhält sich das für euch? Also es ist eine schwierige Frage, aber mich interessiert unglaublich deine Meinung in diesem Zusammenhang. Kultur versus Handlungsfähigkeit, Stärkung des Einzelnen und der Gemeinschaft versus Handlungsfähigkeit.
Ja, vielen Dank für die Frage. Spontan würde ich fast sagen, es ist gar kein Widerspruch. Weil wenn ich die Kultur in mir selber trage, wissenschaftliche Erkenntnisse auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber praktische Erfahrungen, kann ich relativ schnell entscheiden, was ist jetzt hilfreich? Und das hat was auch mit Professionalisierung und Entscheidungskompetenz zu tun. Und ich würde mir wünschen, wir haben ein tolles Team, was in diese Richtung sich entwickeln darf. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass noch viel mehr Teams sich in diese Richtung entwickeln dürfen, nämlich Gestaltungsfreiheiten zu bekommen. Das ist, glaube ich, das, was auch den Einzelnen stark macht, in den individuellen Situationen zu reflektieren. Und vielleicht kam daher auch die Frage, also von wegen, wo kann ich noch besser feststellen, an welchen Kriterien ist es jetzt das wirklich, was ich glaube, was richtig ist, das Bauchgefühl, was ja auch gerade immer wieder thematisiert wurde, oder ist es tatsächlich so eine, ich weiß, was richtig ist. Und diese Balance herzustellen, und ich glaube, darum geht es tatsächlich, ist so die Mischung aus Fachlichkeit, Erfahrung und ganz wichtig Menschlichkeit, die wir immer wieder reflektieren und reinholen müssen. Wie würde ich mich in der Situation fühlen? Was wollte ich, was ein anderer für mich tut in dieser Situation? Und das könnte vielleicht jetzt auch nochmal an dieser Stelle hilfreich sein. Ja, quasi den Perspektivwechsel zu vollziehen in der Situation. Und ja, bei uns geht es halt zwischen Erkennen, Entscheiden und Handeln innerhalb von Sekunden, in vielen Fällen. Nicht immer so dramatisch ist zum Beispiel die Integration von Angehörigen. Und gleichzeitig finde ich sie trotzdem absolut wichtig, welche Haltung habe ich dem Menschen gegenüber, der sich mir anvertraut, in seinem Genesungsprozess. Und darin, glaube ich, liegt genau die Chance zu verstehen, ich bin hier verantwortlich in meiner Rolle, in meiner Funktion und kann Unterstützung geben durch Präsenz, durch Achtsamkeit und ja, Erfahrung. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was uns auch situativ immer wieder weiterhilft. Und dann im konkreten, akuten Fall auch abrufbar macht. Ich weiß nicht, ob es die Frage von dir beantwortet, aber so in der Richtung würde ich sie jetzt denken.
Okay, also es geht um den Dreiklang zwischen Weisheit, Wissen und Empathie.
Und Handlung.
Und Handlung.
Okay, also vielen Dank. Nicht nur Wissen und Empathie, sondern das auch in die Handlung umzusetzen. Und das ist genau die Herausforderung, die sich in der Fragestellung von heute spiegelt. Wann weiß ich, wo bleibe ich entspannt und warte ab und überlasse dem Menschen seiner Situation, damit er den nächsten Lernschritt machen kann. Also ich habe auch viele Erfahrungen mit Menschen mit kontergalischen Schädigungen zum Beispiel gemacht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und auch wie schwer das ist, das auszuhalten. Und gleichzeitig gibt es Situationen, wo es nicht darum geht, dass er dazu lernt, sondern es die Situation erfordert, einen Raum zu schaffen, damit überhaupt dieses Lernen ermöglicht wird. Und das ist, glaube ich, die Balance, die es so schwierig macht.
Ja, das ist, du hast es sehr schön formuliert. Und ich glaube, das ist wirklich das, worum es geht, im Umgang mit anderen Menschen, genau das herauszufinden, in jeder einzelnen Situation, wie Stefanie das auch gesagt hat, ganz individuell herauszufinden, was ist das für diesen Moment und diese Person Richtige, um sie zu stärken und nicht zerbrechen zu lassen. Und in der Regel gibt es dazu, also in der Regel des Heiligen Benedikt, gibt es dafür eine Aussage, und das ist, wie die meisten sagen, der geniale Moment dieser Regel, der heißt das Gespür für den rechten Augenblick. Und dieses Gespür für den rechten Augenblick zu entwickeln, bedarf der Stille, der Bewusstheit, der Präsenz, wie du gesagt hast, der Gegenwärtigkeit. Wenn ich mit meinen Gedanken in der Zukunft bin oder in der Vergangenheit bin, dann verpasse ich das Gespür für den rechten Augenblick. Also wenn es um die Antwort auf die Frage geht, stärke oder schwäche ich meinen Mitmenschen durch das, was ich tue, dann kann das nur eine Entscheidung sein, die aus der Gegenwart heraus entsteht, aus diesem Moment heraus. Und das erfordert absolute Klarheit, Gegenwärtigkeit und Präsenz und sich vollkommen frei von den Gedanken an die Zukunft und die Vergangenheit zu machen. Sein. Einfach sein. S-E-I-N. Und wenn wir sind, dann haben wir gute Voraussetzungen dafür, Menschen zu stärken und nicht sie zu schwächen. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan, für diesen Impuls. Also da hast du nochmal einiges, glaube ich, Wichtiges reingebracht. Ich fand das jetzt sehr inspirierend, was du gesagt hast. Vielen Dank dafür. Ja, und auch an die anderen, vielen Dank dafür, dass ihr euch dazugeschaltet habt, dass ihr bereit wart, noch ein bisschen länger da zu bleiben, zu diesem Thema, das euch vielleicht erst ein bisschen irritiert hat, aber ich hoffe, wir konnten darüber gut in den Dialog kommen. Wir sehen uns in 2 Wochen ein letztes Mal vor dem Sommer wieder, wenn ihr euch denn dann dazu schalten möchtet. Und ich freue mich, euch wiederzusehen. Bleibt bis dahin gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.